Dieser Coach, er war so schlimm zu seinen Spielern. Er hat ihnen Blei an die Füße gebunden und sie ins Hafenbecken von Bologna geworfen. Und nur so haben sie die Stärke erhalten am
Seit
Ende.
Seit wann hat Bologna einen Hafen?
Keine Ahnung.
Jetzt hat Bologna einen Hafen.
Die haben bestimmt einen Teich oder so.
Ein See wird da in der Gegend schon sein.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Der Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben wie die gesenkte Sau, muss ich so sagen.
Heute geht's mal um Basketball in der Sportgondel und mit eingestiegen ist nicht nur eine Person, sondern zwei sogar. Ich habe heute Basti Ulrich und Jan Lüdecke heute neben mir sitzen im Podcast-Studio. Hi euch beiden.
Moin moin.
Moin, servus.
Ich habe nie gelernt, wie das geht, wenn man mit zwei Leuten im Podcast ist. Wann der Erste Moin sagt, wer der Erste ist. Nee, aber ich meine so, hallo, was ist die Grußformel? Begrüßt der Älteste dann zuerst oder?
Der Schnellste begrüßt zuerst.
Das war ich noch nie. Aber ich habe gelernt, man sagt in Norddeutschland Moin, nicht Moin Moin. Moin Moin sagen die Touristen.
Keine Ahnung.
Moinsen.
Meine Begrüßungen haben keinerlei kulturelle Verwachsung mit irgendwo.
Okay, das ist ja an sich auch nicht relevant, sondern die Playoffs sind relevant in der BBL. Und wir beide dachten, oder wir drei, mit Jan habe ich gestern noch drüber gesprochen, dass wir eigentlich nicht heute aufnehmen, sondern schon früher. Weil wir dachten, die Bayern machen das Ding und dann ist uns ein bisschen was dazwischen gekommen. Da hören wir mal kurz rein.
Ja, nochmal ein großartiger Kampf von unseren Jungs. Ja, ich sag fast jedem Spieler, wie stolz ich bin, über unsere Leistung und Kampfgeist, aber it's a very difficult to overstate. How good of a job and how hard the guys are fighting. Das natürlich freut mich riesig. Wir haben verdient gewonnen und Serie verlängert zum fünften Spiel in Bonn, wo Bayern hat dann alle Druck in der Welt und wir spielen mit House Money. So, es ist eine wunderschöne Situation für uns.
Das war Thomas Isasoll, der Trainer von Telekom Baskets Bonn. Die haben gestern Spiel 4 in München im Audi Dome gewonnen. Damit, wie er schon gesagt hat, die Serie verlängert. Aber erste Frage an euch. Hat Bonn verdient gegen die Bayern gewonnen? Eure Meinung?
Ich würde sagen, ja. Und zwar beide Spiele verdient gewonnen, weil sie die Mannschaft waren, die es einfach ein bisschen mehr wollte. Das war der Eindruck. Die haben gehasselt, die haben um jeden Ball gefightet. Die haben vor allem ihr Spiel angepasst, nachdem sie die ersten zwei Spiele zu Hause verloren hatten. Und haben die richtigen Lösungen gefunden und dementsprechend verdient gewonnen, klar.
Ja, es ist ganz interessant, weil sich, also das bei Thomas Isalo, wir hatten den ja auch bei Magenta Sport im Interview nach dem Spiel und sein verschmitztes Bubenlächeln war nie größer als an dem Tag. Man sieht so wirklich den Typen von der Kinderschokoladeverpackung nach so einem Sieg. Und das hängt, glaube ich, auch zu ganz großen Teilen damit zusammen, dass Dinge aufgehen bei Thomas Isalo, die seit langer Zeit in dieser Saison geplant sind, wo die Kerne dafür schon früh ausgestreut werden. Und das ist für mich Fehlerkultur gegen Encouragement-Kultur. Also Trinchieri ist ein Fehlertrainer, der bei jedem kleinen Fehler eines Spielers ihn auswechselt, ihn öffentlich auch hinstellt oft, während Thomas Isalo seinen Spielern halt Mut gibt und sagt, nee, wenn du den Wurf aus dem Dribbling von der Dreierlinie viermal nicht triffst, nehme ihn das nächste Mal wieder. Und den Unterschied merkt man jetzt speziell in diesen engen Situationen in den letzten beiden Spielen dieser Serie sehr deutlich, finde ich.
Wo würdest du sagen, oder welche Punkte sind da genau aufgegangen bei Isalo? Also hast du da jetzt gerade was im Kopf?
Ja, also dieses Spiel von Thomas Isalo ist sehr individualistisch veranlagt. Das ist jetzt nicht das Alba Berlin, wir bewegen den Ball, alles ist irgendwie ausgeglichen, wir stellen viele Off-Ball-Screens und lesen diese Situation dann im letzten Moment. Es ist sehr statisch oft, es ist ein Pick-and-Roll mit verschiedenen Einstiegen, das ist die Kernaktion und für die braucht man Auslassventile. Das heißt, wenn du deinen Mann nicht schlägst und dann zu einem leichten Korbleger kommst, brauchst du irgendwo eine Secondary Action, die dir Punkte gibt. Und dafür brauchst du Spieler, die im 1 gegen 1 gut sind. Und im 1 gegen 1 gut sein heißt in solchen Situationen gegen so eine Defense wie den FC Bayern Basketball nicht nur, dass du guter Dribbler bist, guter Werfer, sondern auch, dass du die richtige Einstellung hast. Dass du nicht die Schultern hängen lässt, wenn du einen nicht triffst. Dass du nicht ausgewechselt wirst, wenn du nicht zweimal hintereinander nicht triffst. Und genau das geht bei Bonn jetzt auf, weil er diesen Spielern auch nimmt, Javonte Hawkins, der wirklich fürchterlich war, früh in der Saison nach seiner langen Verletzung, ganz, ganz schlecht in Form, immer diesen Mut gegeben hat. Nimm diese Würfe, nimm diese 1 gegen 1 Situation. Und jetzt sieht man, zu was das dann führt in den Playoffs.
Ich glaube, da sieht man so ein bisschen die Verknüpfung von dem, was du eben schon gesagt hast. Gestern ganz spannend, in der Halbzeitpause hat Augustin Rubit gesagt, da haben die Bonner mit einem Punkt geführt und haben 48 Punkte gemacht in der ersten Hälfte, haben wenige mit gerechnet, dass die offensiv so gut ins Laufen kommen. Und er hatte gesagt, beide Mannschaften haben in gewisser Weise irgendwo Vorteile. Und Bonn hat ganz klare Vorteile beim Shooting. So, jetzt reden wir über den FC Bayern, der es fast ins Final Four der Euroleague geschafft hat. Also die wären fast unter die besten 4 Teams Europas gekommen, wo man sich denkt, kann doch nicht sein, dass so ein kleiner, bei allem Respekt, Popelverein wie Bonn, also Bonn ist kein, also eigentlich ist es das nicht, aber im Vergleich zum FC Bayern sind die einfach wahnsinnig klein, ja. Und dann denkt man sich, das kann doch nicht sein, dass die besseren Shooter in der Mannschaft haben. Aber ich glaube, das kommt genau daher. Die Bayern haben genauso gute Shooter. Wenn du einen Deshaun Thomas so von der Leine lassen würdest wie einen Javonte Hawkins, würde der dir wahrscheinlich auch 6 von 18 Dreiern im Spiel oder sowas reinschmeißen und davon auch irgendwie 2 von der Mittellinie. Aber ich glaube, die dürfen nicht. Die müssen in diesem Trinchieri-System bleiben. Das ist der große Unterschied. Und die Bonner haben halt einen Hawkins, die haben einen Morgan, die haben einen Parker Jackson Cartwright, die Würfe irgendwie wild treffen und
Bei Parker Jackson Cartwright, ich habe gestern mal mitgezählt, ich glaube, der hat 4 Stepback-Dreier genommen, von denen er dann einen versenkt hat am Ende des 4. Viertels. Und das hat in Bayern gefühlt aus meiner Sicht das Genick gebrochen dann auch. Oder mit das Genick gebrochen. Und dann natürlich noch der Stil am Ende, der ein bisschen sehr überraschend für mich kam, dass Parker Jackson Cartwright auf einmal so gute Hände hat. Ich meine, er ist schnell, aber er ist kein Defender. Aber um jetzt aufs Shooting zurückzukommen, die Bayern gewinnen ja auch Spiele jetzt gegen Barcelona. Game 4 haben sie mit 17% Shooting gewonnen. Kann man sagen, dass dieses System von Trinchieri nicht mit den Spielern funktioniert? Einfach weil diese 17%, also Shooting von der Dreierlinie meine ich jetzt, dass es am System liegt, dass die Bayern eventuell nicht funktionieren? Oder woran liegt es, dass die jetzt in Spiel 3 und 4 vor allem auch nicht so funktioniert haben, wie es sollte?
Basketball ist immer ein Spiel, das, in dem man das Ergebnis einer Possession mit dem Ergebnis dessen, was du in deinem Prozess haben möchtest, abgleichen musst. Prozess versus Ergebnis. Und der Prozess ist nie so eindeutig wie das, was am Ende auf dem Boxscore steht. Das war es gegen den FC Barcelona in der Serie nicht und das war's, ist es auch jetzt nicht in der Serie gegen Bonn. Gegen den FC Barcelona gerade bei dem Spiel 2, das sie in Barcelona gewonnen haben, war der Prozess nicht unbedingt der richtige, um so ein Team zu schlagen. Barca hat wahnsinnig viele weit offene Würfe bekommen, die sie verpasst haben. Barca hatte ganz viele Drives zum Korb, wo sie Bunnies verlegen, einfache KorblegerInnen. Wenn man das nur von einem Ergebnisstandpunkt beurteilt und sagt, ja, die Bayern haben gewonnen, mit 10 sogar oder mit 12, dann sagt man, ja, alles super. Wenn man dieses Spiel jetzt analysieren würde, Video, Clip für Clip, würde man jetzt nicht sagen, die Bayern waren hier die bessere Mannschaft unbedingt. In Spiel 4 gegen Barca war das anders. Jetzt in der Serie gegen Bonn war der Prozess auch ein etwas anderer als die Ergebnisse. Spiel 3, gerade in der ersten Halbzeit, hat Bayern offensiv bekommen, was auch immer sie möchten. Sehr, sehr viele weit offene Würfe für gute Schützen, die sie nicht treffen. Passiert. In Spiel 4 wiederum hat Bonn die weit offenen Würfe weitestgehend weggenommen für die Münchner. Und ich meine, die Schwachstelle im Münchner Spiel ist bewusst oder die ist klar. Schon seit letzter Saison ist das der Fall. Sie haben keinen Playmaker in diesem Team. Selbst wenn Darren Hilliard fit wäre, ist das keine echte Eins. Das ist jemand, der über längste Teile seiner Karriere auf der Shooting-Guard-Position gespielt hat. Die Bayern selbst bestreiten es immer wieder. Wenn man die Bayern darauf anspricht, hey, braucht ihr einen Point Guard? Dann sagen sie, nee, wir haben Point Guards. Ich finde, in solchen Spielen merkt man es dann, dass man halt niemanden hat, der ein wirklich guter Playmaker ist. Nick Weiler-Babb muss jetzt wahnsinnig viel von der Offensive tragen aktuell. Der ist eigentlich jetzt die letzten zwei Jahre mehr oder weniger in die Ecke gestellt worden und gesagt, ja, offensiv berührst du bitte keinen Ball, halt dich fern vom Ball, aber verteidige die besten gegnerischen Offensivspieler, was er hervorragend macht. Und jetzt ist er halt auf einmal in den Playoffs, ja, okay, hier ist der Ball, Nick Weiler-Babb, mach alles auf einmal für uns. Und das kann halt natürlich nicht so gut funktionieren. Ich finde sowieso überraschend, wie gut der spielt dafür, dass seine Rolle jetzt so krass verändert
ist. Für ihn persönlich ist es vielleicht überragend für die nächsten Jahre. Ne?
Ja.
Weil der könnte wirklich zum Go-To-Guy der Bayern werden, wenn das so weitergeht.
Ich bin mir nicht sicher, wie lang der da noch sein wird, um ehrlich zu sein.
Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, das ist so ein zurückhaltender Typ. Wenn der sich mal an einem Ort wohlfühlt, dann bleibt der da lange. Ich würde es mir wünschen. Ich denke auch die ganze Zeit, der landet halt irgendwo in Barcelona oder Madrid oder sonst wo, wo es viel Geld zu verdienen gibt.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der nochmal einen NBA-Job winkt, früher oder später. Die Defensive ist so außergewöhnlich, die der spielen kann.
Ja, der nimmt Parker Jackson Cartwright ziemlich aus der Serie eigentlich. Und ich finde.
Ja, ist nicht das Matchup von Parker Jackson Cartwright. Das ist mehr Djedovic. Djedovic ist der 1-gegen-1-Verteidiger für PJC. Und bei Djedovic merkt man, finde ich, ganz klar, dass da so ein bisschen die Räder abfallen jetzt gegen Ende. Also die erste Hälfte gestern, super Defense mal wieder. Zweite Hälfte hat Djedovic keine Chance mehr gehabt. Kommt um keinen Screen mehr rum. Die Bayern sind ja normalerweise in einem reinen Switching-Scheme, also tauschen in jeder Ballscreen-Action oben den Verteidiger, was sie ausdrücklich nicht machen wollen gegen Parker Jackson Cartwright. Da haben sie die ganze Zeit den Hedge gespielt, versucht mit Djedovic wieder in Position zu kommen. Und der konnte in der zweiten Halbzeit nicht mehr mithalten. Er konnte nicht mehr.
Ich frage mich bei ihm auch, weil viele Leute sagen, boah, wow, Djedovic, so eine schwierige Saison, auf einmal ist er wieder da. Ich frage mich, ist der so viel besser geworden, als es während der Saison war? Oder ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass bei den Bayern gerade was im Argen liegt, dass Djedovic auf einmal wieder so eine große Rolle hat? Ich glaube, es geht eher in Richtung Zweiteres.
Hm. Ich finde schon, dass er ein paar Fortschritte gemacht hat. Er sieht beweglicher aus, als ich erwartet hätte defensiv. Er ist immer noch nicht da, wo er früher mal war, aus meiner Sicht. Und ja, du hast recht, die Bayern haben kein anderes Matchup für Parker Jackson Cartwright. Lucic ist zu groß und langsam. Nick Weiler-Babb brauchst du abseits des Balles, weil das der Dirigent ist, defensiv, der super ein super Rotationsverteidiger ist, den du auch so ein bisschen als diesen Quarterback brauchst, der so die Plays ansagt. Ja, und dann ist Djedovic der beste Mannverteidiger. Und der macht das ja über die weitesten Teile der Serie auch gut. Aber ihm fehlen halt die Körner hinten raus. Also ganz eindeutig fand ich das in Spiel 4 jetzt.
Jetzt mal vom Negativen, was die Bayern angeht, weg zum Positiven, was Bonn eigentlich angeht. Was man jetzt aus Bonner Kreisen, was ich gestern noch so mitbekommen habe von einigen Pressevertretern, die aus Bonn kommen, die haben das Team ja sehr nach dem Charakter aufgebaut. Und das hat auch der Thomas Isalo gesagt.
Ja, letzte Sommer die Mannschaft so rekrutiert, dass wir suchen Mentalität über Talent. Und ich denke, wir können jetzt sagen, das war ein Erfolg für uns.
Kann man das sagen, dass wirklich das ein Erfolg war, da auf diese Mentalitätsschiene zu setzen?
Ja, auf jeden Fall. Also sieht man gerade. Also du brauchst Mentalität. Also wenn diese Mannschaft nicht aus Mentalitätsmonstern bestehen würde, dann wäre die Saison vorbei. Dann hätten die niemals zwei Spiele in München gewonnen. Und ich glaube, Thomas Isalo ist auch ein Trainer, der braucht Mentalitätsspieler. Der kommt mit anderen Spielertypen wahrscheinlich nicht gut klar. Von daher werden Teams von ihm wahrscheinlich immer so in die Richtung aussehen.
Ja, es ist schon eine spezielle Art von Spieler, die gecastet wird von Thomas Isalo in seinem Team. Zum einen ist Thomas Isalo, was man immer wieder hört, der Mann mit den mit Abstand härtesten Trainings in der ganzen Liga. Also der peitscht seine Jungs offenbar wirklich die Woche viermal durch die Halle, bis es kein Laufen mehr gibt, bis dann eben das Training wieder losgeht am nächsten Tag. Dafür braucht es schon eine gewisse Einstellung, speziell bei Spielern, die aus Amerika kommen, weil im College trainierst du nicht. Und wenn du schon mal NBA gespielt hast, da trainierst du nicht. Da gibt's keine Trainings unter der Woche. Thomas Isalo braucht Spieler, die da mithalten. Thomas Isalo findet immer wieder Spieler, die persönlich davon profitieren können, indem sie seine Philosophie annehmen und einen Schritt nach vorne machen. Wir haben das gesehen in Kreisheim mit Bogdan Radosavljevic, der von Verein zu Verein weitergereicht wurde. Alle wussten, super Talent, der Touch mit 2,13 Meter Größe. Aber Headcase konnte nicht auf dem Feld bleiben, weil er nicht wusste, was er tut und auch nicht daran interessiert war, sich zu verbessern. Unter Thomas Isalo, zack, auf einmal fester Bestandteil dieses Crailsheimer Playoff-Runs letztes Jahr und dieses Jahr fast wieder, auch wenn es ein anderer Coach war. So ist es jetzt mit Mike Kessens im Kader bei den Telekom Basketballern, auch ein Spieler, der über Jahre immer wieder seine Schwierigkeiten hatte, überhaupt in die Rotation zu kommen, obwohl jeder wusste, okay, der ist talentiert.
Nationalspieler geworden mittlerweile, ne?
Ja. Solche Spieler findet Thomas Isalo immer wieder und er findet halt immer wieder auch diese Point Guards, die exakt zu seinem System passen. Das ist jetzt der vierte, seit er in der BBL ist. Frank Turner war es in seinem ersten Jahr in Crailsheim.
Dwayne Russell,
damals Trey Bell Haynes und jetzt ist es Parker Jackson Cartwright. Ich glaube, keiner von denen ist größer als 1,75, auch wenn sie vielleicht größer gelistet sind. Und die spielen alle einen sehr ähnlichen Stil, der perfekt zu Thomas Isalo passt.
Wie wichtig ist für so eine Mentalitätsmannschaft jetzt aus eurer Erfahrung raus die Fans? Gestern haben wir es im Audi Dome gesehen, die Bonn-Fans waren schon deutlich vor den Bayern-Fans da und haben schon richtig Stimmung gemacht. Die Spieler von Bonn waren auch schon früher auf dem Parkett, haben die Atmosphäre da mit ihren Fans eingesaugt. Man muss aber auch sagen, jetzt hat in dieser Serie noch keine Mannschaft ein Heimspiel gewonnen. Wie wichtig sind die Fans oder können die da auch, keine Ahnung, eine Blockade im Kopf irgendwie für die Mannschaft sein?
Ich habe da gestern drüber nachgedacht tatsächlich, hatte mir auch überlegt, ob ich Trinkieri die Frage noch stelle nach dem Spiel, aber ich habe mir dann gedacht, nee, lass mal lieber, weil sowas hört er nicht so gern, ob es vielleicht ein bisschen Druck von den Bayern wegnimmt, dass sie das letzte Spiel jetzt eben nicht zu Hause spielen müssen. Weiß ich nicht, ich kann die Frage für mich nicht beantworten, das werden wir dann morgen Abend sehen beim Spiel. Vom Gefühl her könnte es den Bayern helfen, wenn sie nicht zu Hause spielen müssen und ich weiß nicht, also da muss man ja mal aufpassen, aber ich habe schon das Gefühl, dass also der Audi Dome hat schon irgendwie so ein bisschen ein Stimmungsproblem. Es gab diese Spiele, da war die Stimmung gut, das sind dann die großen Spiele, aber auch wenn du jetzt schaust, es war gestern nicht ausverkauft, es war in Spiel 3 nicht ausverkauft, wir sind im Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Also so richtig krass angenommen wird es in München nicht und gestern hatte man auch den Eindruck teilweise, dass die, ich weiß nicht, was es war, 150, 200, 300 Bonner Fans haben den Ton angegeben. Ich kann mich sogar noch an eine Sequenz erinnern, da hat irgendwie der Stadionsprecher eingeheizt und die ganzen Münchner Fans mit ihren Klatschpappen irgendwie die Bayern nach vorne gepeitscht. Und es hat sich dann aber als Gesamtkonstrukt angehört, als würden die Bonner angefeiert werden, weil die Münchner Fans nur Klatschpappen und die Bonner Fans zwischendurch, die Fans. Und das hörte sich so an, als würde die ganze Halle Bonn in Richtung Defense pushen wollen. Wie gesagt, ich glaube, es kann den Bayern helfen, dass sie das letzte Spiel auswärts spielen müssen. Allerdings muss man auch sagen, wir haben jetzt die letzten 3 Spiele gehabt, die mit maximal, glaube ich, 3 Punkten Differenz ausgegangen sind.
Alle bis aufs letzte Play hinausgelaufen.
Genau, bis aufs letzte Play. Und wenn du dann im vollbesetzten Telekom Dome da ran musst, dann weiß ich nicht. Also, wenn es den Bayern so viel Druck nimmt, dass sie in der Schlussminute mit 10 führen, dann ist alles gut. Wenn das wieder so ein Ding bis zum letzten Play ist, dann kannst du halt auch ganz krass zum Nachteil werden.
Ja, für mich ist das ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich kein Gläubiger bin an Fankultur. Ich glaube nicht, dass das einen sportlichen Unterschied macht. Also alle Zahlen, und ich bin ja ein Mann der Zahlen, was Sport angeht, sprechen dafür, dass Heimvorteil eigentlich keine echte Sache ist. Heimvorteil, speziell im Basketball, spricht oft mehr dafür, dass die Mannschaft, die Heimvorteil hat, halt einfach besser ist, weil sie in der regulären Saison auch besser war. Ich weiß dementsprechend auch nicht, weil ich auch nie in der Bundesliga gespielt habe, vor so einer Kulisse, wie das ist für die Spieler, ob sich da wirklich was dreht. Was aber definitiv eine reale Sache ist, ist dieser Disconnect zwischen der Mannschaft, des FC Bayern Basketball und dem Audi Dome, dem Publikum. Und ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen selbstgemacht. Wer sind denn die Identifikationsfiguren bei den Bayern? Wladimir Lucic ist lang da, Nihad Jedovic ist lang da. Ich habe die noch nie in die Kurve rauslaufen sehen, mit Leuten reden. Die sind sehr distanziert, die haben da keine Lust drauf. Das ist ja auch gut so, oder das ist ja auch fein für die, wenn die das nicht möchten. Paul Zips aber noch eine große Identifikationsfigur. Wir wissen alle, was da passiert ist. Der kann nicht spielen und dementsprechend.
Ja, und ist aber auch von seiner Art her nicht so der Typ, der dir das Publikum mitreißt.
Auch eher zurückhaltend. Nick Weiler-Babb sehr zurückhaltend. Sind alles nicht so die Typen, die du anfeuerst, die du anjubelst. Nicht so ein Parker Jackson Cartwright, der dann rausrennt ins Publikum. Ich meine, um Publikumsliebling zu sein, musst du ja nicht mal unbedingt lang in dieser Mannschaft sein. Ich habe oft das Interesse, und das ist schon nah an der Unterstellung, ja, aber ich habe oft das Interesse, dass die Mannschaft des FC Bayern Basketball inklusive des Coaches nicht so ein richtiges Interesse an Interaktion mit Fans hat. Was ich für mich persönlich auch irgendwo nachvollziehen kann. Wenn ich in der Situation wäre, wäre es wahrscheinlich ähnlich. Aber es ist durchaus erklärbar, finde ich, wieso es da so einen Abriss gibt zwischen dem Audidom und auch die Stimmung in diesen Heimspielen. Ich meine, selbst in der Serie gegen den FC Barcelona, na, das ist ein Euroleague-Viertelfinale. Das ist das größte Spiel der Vereinsgeschichte mit weitem Abstand. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe das Spiel 4 kommentiert in München. Waren 3000 Leute da?
Ja,
also die Hälfte traurig. Des Audidoms.
Das ist traurig, aber lange bei einer Mannschaft sein hilft ja an sich auch, um so eine Identifikationsfigur zu sein. Und die Bayern, jetzt hatten wir es vor der letzten Saison schon und jetzt vor dieser 10 neue Spieler sind vor der Saison gekommen. Ist das vielleicht auch ein Problem der Bayern, dass sie einfach nicht über lange Zeit eingespielt sind und dann halt unter der Saison jetzt, ich glaube, diese Saison jetzt auch schon mittlerweile über 70 Spiele gemacht haben, auch nicht so wirklich die Zeit zum Training haben, um sich einzuspielen?
Das ist ja eigentlich ein, wenn man es als Problem bezeichnet, ein Problem des Sports. Also Basketballteams werden sehr oft ausgetauscht, bis auf ein paar wenige Säulen vor so einer Saison. Das ist einfach in dem Business, da gibt es oft nur Einjahresverträge und wenn man auf einer Position dann irgendwie nur 5% Upside-Potenzial sieht, dann holt man sich halt einen anderen. Ich glaube eher, dass das Problem darin liegt, was für Transfers sie gemacht haben. Denn letzte Saison waren ja diese zwei Figuren eigentlich da, die den Audidom wirklich mitgerissen haben. Das waren Jalen Reynolds und wie hieß der Guard?
Meinst du Wade Baldwin?
Baldwin. Die einfach, die waren für alles gut irgendwie. Die haben die auch mal ein Spiel verloren, weil sie Scheiße gebaut haben oder so. Aber die hatten die Szenen, die haben so eine Halle eher mitreißen können als alles, was jetzt da ist. Also ich sehe da keinen Ersatz für die beiden.
Bei Wade Baldwin weiß ich nicht, inwiefern ich dir da zustimmen würde, weil der schon auch sehr detached war. Ich hatte oft
ja, er wirkte Eindruck, losgelöst ja. Und er wirkte immer ein bisschen arrogant, aber er hatte auch seine Aktion, glaube ich, wo er die Halle mitgerissen hat. Und die Aktion sehe ich jetzt gerade so nicht.
Ja, ja, ich meine, es ist im Basketball, wie du gerade schon gesagt hast, Jan, von Saison zu Saison sowieso immer komplett neue Teams. Viele dieser, also die einzige Mannschaft, die eigentlich seit Jahren in der gleichen Rotation spielt, mehr oder weniger, auf den Kernpositionen ist Alba Berlin. Aber die sind auch in der sehr außergewöhnlichen Lage, das zu tun. Die Bayern wiederum, ich fand die Kaderzusammenstellung vor der Saison besser als letzte Saison, rein was den Fit angeht, auch vielleicht, wenn die Spieler in der Spitze nicht das gleiche Potenzial haben. Wade Baldwin, wenn er on war, dann ist er einer der besten Point Guards in der Euroleague. Wenn er off ist, dann ist er einer der schlechtesten, dann kannst du ihn eigentlich nach Hause schicken direkt. Ich fand das sehr viel balancierter, ich fand das sehr viel durchdachter dieses Jahr. Man muss natürlich auch dazu sagen, es sind alle immer verletzt. Darren Hilliard ist ein Spieler, der enorm fehlt. Corey Walden ist ein Spieler, der enorm fehlt, auch wenn Corey Walden keine gute Saison gespielt hat vorher. Diese Verletzungsprobleme haben gleichzeitig auch viele andere Mannschaften. Bonn hat halt auch jetzt so ein bisschen das Glück, dass sie zum richtigen Zeitpunkt fit sind. Die hatten auch schwere Verletzungen über die Saison, aber die kommen halt jetzt in diese Playoff-Serie halbwegs fit rein.
Ja, und Parker Jackson Cartwright ist wieder da. Der war ja auch monatelang weg. Nach dem Tod seines Vaters. Das hilft denen natürlich auch als Team, dass die zusammenschweißt, auch wie sie mit diesem ganzen Vorfall umgegangen sind in der ganzen Mannschaft, was man da so mitbekommen hat. Schweißt, glaube ich, auch so eine Mannschaft ordentlich zusammen. Jetzt mal zurück auf die Saison der Bayern geschaut. Ist die jetzt so ein bisschen auf der Kippe, wenn sie jetzt im Spiel 5, wenn der Podcast rauskommt heute Abend, aus unserer Sicht morgen Abend, wenn sie dieses Spiel verlieren? Sie waren, du hast vorhin schon gesagt, Game 5 hatten sie jetzt in den Euroleague-Playoffs im Viertelfinale. Größtes Spiel der Vereinsgeschichte gegen Barcelona. Bin ich auch noch immer der Meinung, Coaching-Masterclass von Andrea Trinchieri da. Das war fantastisch. Ich weiß nicht, erinnere mich nicht, dass ich jemals von einem BBL-Coach so gutes Coaching gesehen habe. Wie wichtig ist dieses Spiel 5 jetzt eigentlich für die Bayern, wenn man sich die gesamte Saison betrachtet?
Ja, man muss bei aller Ekstase über das, was sie in den Playoffs gemacht haben, in der Euroleague, immer den realistischen Blick bewahren, finde ich. Wenn es keinen Krieg in der Ukraine gibt, dann verpassen die Bayern relativ deutlich die Playoffs in der Euroleague, sind im Pokal ausgeschieden und hätten dann in 2 Jahren zweimal keine deutsche Meisterschaft gewonnen.
Der letzte deutsche Meisterschaft war 2019, genau. Sogar 3 Jahren, das war vor der
Bubble. Aber unter Trinchieri.
Ja.
Was ja das klar erklärte Ziel ist. Man findet für diese individuellen Zeitpunkte alle für all diese Zeitpunkte gibt es eine Begründung, wieso Dinge so passiert sind. Letztes Jahr die Finalserie Paul Zipsers Gehirn-OP. Kann man nachvollziehen, wieso das Team raus ist. Diese Euroleague-Saison, jedes Mal, wenn die Bayern so eine Siegesserie, 3-4 Spiele in Folge, wo man das Gefühl hatte, okay, die rollen jetzt, die finden ihre Defense langsam, Corona-Fälle, Ausfälle, Darren Hilliard verletzt sich 2-mal in dieser Saison schwer. Nur unter dem Strich, und das wissen wir alle auch aus diesem Sportbusiness, wenn die jetzt wirklich in Spiel 5 gegen Bonn rausgehen, gegen ein Team, wo man bei allem Lob an Thomas Isalo und den Kader sagen muss, das ist der klare Außenseiter. Die sind nicht mal ansatzweise auf dem Level des Kaders vom FC Bayern Basketball. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das als sehr kritisch beäugt wird im Management des FC Bayern Basketball und dass es dafür möglicherweise auch Konsequenzen im Personal geben könnte.
Ja, also um da anzuknüpfen, im Endeffekt steht wahrscheinlich am Ende dieser Saison, glaube ich, ein Titel aus den letzten 3 Jahren.
Genau,
das war ein Pokalsieg. Ja. Hast natürlich irgendwo 2-mal hintereinander den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert, indem du ein Spiel 5 im Euroleague-Viertelfinale erreicht hast. Nur
gegen 2 Teams, die krasse Favoriten waren,
ja,
übrigens auch.
Ist ja eigentlich fast egal, gegen wen. Du hast halt dieses Spiel 5 erreicht, aber du hast nicht mehr erreicht. Und da erinnert sich vielleicht der ein oder andere dran, aber das ist nichts, was irgendwo auftaucht als Erfolg. Und das ist halt für mich so die Frage, ist das der Anspruch des FC Bayern, in 3 Jahren einmal Pokalsieger zu werden? Wenn es ganz blöd läuft übrigens, also wenn jetzt die Bayern Spiel 5 gewinnen sollten und ins Finale kommen, dann sehe ich Stand jetzt Alba Berlin als großen Favoriten. Die haben einen Flow, die haben eine fitte Mannschaft, die haben Spaß, die sind eingespielt, hatten wir gerade eben. Die haben die letzten 2 Jahre im Audidome jeweils den Titel gewonnen. 2020 beim Bubble-Turnier, letztes Jahr in Spiel 4 haben sie es im Audidome klar gemacht. Nicht undenkbar, dass es dieses Jahr wieder passiert. In Spiel 4 in München. Ne? Also warum nicht? Lass die Bayern 1 gewinnen von den ersten, vielleicht das erste Heimspiel und Alba geht in 4 durch. Weiß ich nicht, aber dann steht halt eben dieser eine Titel und das ist im Endeffekt zu wenig. Und dann müssen, glaube ich, die Bayern auch wirklich mal vieles überdenken. Also im Endeffekt läuft ja schon einiges richtig, sonst kommst du in der Euroleague nicht so weit. Aber dann musst du überdenken, warum schafft es ein Alba Berlin? Klar, du hast gesagt, die sind in einer besonderen Situation, die haben nicht diesen Druck, gewinnen zu müssen, die dürfen Spieler entwickeln und so weiter und so fort, aber warum schaffen es die so viel besser, so gut durch die Saison zu kommen und am Ende noch eine einigermaßen fitte Mannschaft dastehen zu haben? Und warum brechen die Bayern in den BBL-Playoffs am Ende einfach ein? Klar, du hast es eben gesagt, die sind jetzt bei über 70, vielleicht sind sogar schon über 80. Also das sind jeweils, das sind ein paar Euroleague-Spiele ausgefallen, aber du kommst ja allein mit den 2 Hauptrunden auf knapp 70 Spiele. Du hast ein paar Pokalspiele gehabt, du hast Euroleague-Playoff gespielt. Ich glaube, du bist mittlerweile über 80 Pflichtspiele in dieser Saison. Und trotz allem sieht das bei Alba anders aus. Die lassen ihre jungen Spieler konsequent ran. Sie hatten dieses eine Playoff-Spiel. Da sind alle 12 Spieler im Kader zum Einsatz gekommen. Keiner hat mehr als 22 Minuten gespielt. Und dann muss man halt schon überdenken, ob man da nicht mal was ändern will. Sie haben vor der Saison gesagt, ja, wir stellen uns anders aus auf den deutschen Positionen. Und wie sieht das jetzt aus? Du hast einen Obiese, der steht gestern im Kader, weil sie den Šiško rausnehmen. Du weißt von Anfang an, der wird keine Sekunde spielen in dieser Partie. Kevin Schilling war für mich in den Minuten, die er gekickt hat, in Spiel 3, der mit Abstand beste Mann bei den Bayern. Der sieht keine weitere Einsatzzeit mehr. Ich weiß, der Typ ist, die sind alle ein bisschen beschränkt in ihrer Leistung im Vergleich zum Rest, der da ist, aber irgendwie musst du als FC Bayern dann überdenken, ob du das nicht ändern musst.
Die Frage ist, liegt halt jetzt auch am Coaching, weil Daniele Baiesi hat, hören wir gleich kurz rein, hat was über Andrea Trinchieri gesagt, wo ich mal eure Meinung gespannt bin, ob ihr dazu stimmt.
Andrea is one of the top 3 coaches in Europe. Okay. Hands down.
Also klar, natürlich, erste Pressekonferenz mit Trinchieri gerade geholt, aber trotzdem ist so ein Spruch erstmal eine Ansage. Seht ihr das ähnlich, dass Trinchieri einer der besten Coaches in Europa ist?
Ich finde, es hängt so ein bisschen davon ab, was du als gut definierst für deinen Coach, was der Zylinder ist, beziehungsweise was der Mixer ist, in den du die Zutaten gibst, die einen guten Coach dann in seiner Gesamtheit präsentieren. Ich glaube, dass von ein paar dieser Zutaten Andrea Trinchieri sehr viel hat und ein paar von diesen Zutaten hat Andrea Trinchieri so gut wie gar nichts. Ich finde es ein sehr, sehr guter taktischer Coach, sehr, sehr guter Adjustment-Coach, sieht genau, was da draußen passiert in echter Zeit. Man hört das auch in den Auszeiten, wie schnell der reagiert auf so kleine Dinge, die er in der gegnerischen Defense zum Beispiel liest. Ich finde, menschlich ist er überhaupt kein guter Coach. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis. Kann mir nicht vorstellen, dass das Verhältnis von Andrea Trinchieri zu vielen von seinen Spielern besonders gut ist. Ich habe gestern beim Aufwärmen beobachtet, Bayern Shootaround locker. Die ganzen Assistenzcoaches sind da draußen und flachsen mit den Spielern und man schubst sie so ein bisschen rum und hey, hier Lucha, mach mal den Turnaround-Jumper. Andrea Trinchieri steht mit dem Rücken zur Mannschaft so unter dem Korb, das ganze Spiel über, mit verschränkten Armen, der Kopf gesenkt, redet mit niemandem. Wir haben die Ausraster gesehen, die er gegen seine Spieler hatte, in Spielen, der Schubser gegen Jason George im Baskonia-Spiel. Auch das sind integrale Bestandteile eines guten Coaches. Aus meiner Sicht. Es gibt so ein paar, ich finde, wir verklären diesen Trainerberuf oft zu so einem Mythos. Auch weil wir das kennen aus diesen alten Erzählungen. Oh, dieser Coach, er war so schlimm zu seinen Spielern. Er hat ihnen Blei an die Füße gebunden und sie ins Hafenbecken von Bologna geworfen. Und nur so haben sie die Stärke erhalten am
Seit
Ende.
Seit wann hat Bologna einen Hafen?
Keine Ahnung.
Jetzt hat Bologna einen Hafen.
Die haben bestimmt einen Teich oder so.
Ein See wird da in der Gegend schon sein.
Nur so konnten sie am Ende den Titel gewinnen. Das ist nicht mehr die moderne Coaching-Theorie, meines Erachtens nach. Und selbst so harte Hunde wie Greg Popovich, stellt sich raus, ist gar nicht so ein harter Hund. Sobald die Kameras aus sind, ist es wohl ein liebenswerter Kerl. Man braucht auch dieses Element in einem modernen Basketball-Coach, in einem, vor allen Dingen, wenn er Top 3 europäischer Coach sein soll. Der Umgang mit den Spielern, Personalmanagement ist super wichtig. Ich persönlich hatte in Spiel 3, um jetzt nochmal auf diese Serie im Spezifischen zurückzukommen, das Gefühl, dass viele Spieler aufgegeben haben, auch wegen Trinchieri. Es gab so viele Situationen, wo der Dreier kommt, von den Bonnern verpasst wird. Und klar sind Dreier, lange Rebounds nach Dreiern schwerer einzusammeln für die Defense. Aber da stehen Spieler mit gesenkten Schultern und dem Blick auf den Boden, weil sie jetzt wissen, ah, wenn ich den Rebound nicht bekomme, dann werde ich jetzt gleich wieder angepisst von außen und es wird eine Auszeit genommen und ich werde angeschrien. Und wenn alles andere versagt, wenn die ganzen taktischen Mittel nicht mehr funktionieren, wenn deine kleinen Wrinkles nicht mehr anschlagen, dann brauchst du Mentalität. Und letztes Jahr hatten die Bayern das, ich glaube auch, weil ein paar von den Anführern in dieser Mannschaft waren noch, die jetzt nicht mehr da sind. Und ohne, es gibt derzeit keinen Kopf der Schlange. Und da ist auch Andrea Trinchieri für mich mitverantwortlich für.
Ja, ich muss auch sagen, für mich, also so Einstufungen wie Top 3, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich glaube, man muss wirklich verschiedene Bereiche sehen. Taktisch gehört er sicherlich mit zu den Besten in Europa, das haben wir gesehen, du hast ja eben gesagt, das war ein Meisterstück, was er da gegen Barcelona teilweise rausgehauen hat. Dann in anderen Bereichen eben, gerade die menschliche Ebene, glaube ich, ist er absolut kein Top-Trainer. Also da hat er ganz viel Luft nach oben. Ich weiß nicht, ob er als Typ da noch wirklich lernen kann. Und dann auch so Geschichten eben so, kann Andrea Trinchieri Spieler besser machen? Ja, aber was für Spieler kann er besser machen? Wenn wir uns an Bamberger Zeiten zurückerinnern, er hat so viele Jungs in die NBA gebracht. Er hatte damals Nicolò Melli, er hatte Daniel Theis, Darius Miller. Ich glaube, die sind alle unter ihm besser geworden. Das waren richtig gute Spieler, die zu ihm gekommen sind. Die sind zu herausragenden Spielern geworden. Kann Andrea Trinchieri junge Spieler ausbilden? Bisher habe ich den Beweis nicht gesehen dafür. Und ich glaube, das spielt auch wieder mit da rein, dass am Ende die Tiefe nicht ganz so da ist wie an anderen Stellen.
Das ist so ein bisschen das Merkwürdigste dieses Andrea Trinchieri-Stints für mich bisher. Weil, wie du gerade angesprochen hast, war das ja auch eine der großen Hoffnungen bei seiner Verpflichtung, dass man dem Jüngere, ich meine, die sind nicht 19 oder so, sondern die sind halt irgendwie 22 bis 24, jüngere Spieler an die Hand gibt und ihm sagt, Andrea, do your magic, ne? Nimm dir diesen Halbgarn Jean-Marc Šiško, Point Guard, der irgendwie talentiert ist, aber die Hälfte der Zeit auf dem Parkett nicht weiß, was er machen soll, und schleift den. gegen Ende der letzten Saison sah es so aus, als hätte das Erfolg. Und dann gibt's ein brutales Abkippen von diesem Shamak Shishko unter anderem. Nick Weiler-Babb, junges Talent, defensiv immer super, Mannverteidiger abseits des Balles. Die komplette Offense aus seiner Hand genommen. Andrea Trichieri hat die Anweisung an ihn gegeben, du nimmst keinen Wurf mehr, pass den Ball weiter, du brauchst gar nicht auf den Korb schauen. Hat für mich auch eher bis jetzt zu diesen Playoffs, wo er auf einmal diese offensive Explosion hat, einen Seitwärtsschritt gemacht, als einen Schritt nach vorne. All diese Spieler, die so Projekte waren, von denen man mehr erwartet, von denen man diesen Trinkiri bringt, ihn auf die nächste Stufe Effekt erwartet, sind nicht so wirklich gut inkorporiert in diese Mannschaft. Auch ein Andy Obst. Ich meine, ein Andy Obst ist natürlich defensiv anfällig. Aber so anfällig, dass er dir nur 12 Minuten geben kann, wenn er irgendwie eine Scoring-Rate hat von 2,5 Punkten pro Minute. Also ich sehe es nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er jetzt gestern in diesen Post-Up-Situationen verbrannt wurde von den Telekom Basketball. Aber es reicht eben ein Fehler und der ist wieder runter. Und das ist der Unterschied zu dem alten Trinkieri. Ich habe nicht das Gefühl, der war früher auch hart zu seinen Spielern. Wir kennen die Interviews, wo er sagt, ja, folg deinem Gegenspieler irgendwie bis aufs Klo. Und noch um 1 Uhr nachts, wenn man mit dem Bus zu Hause vom Auswärtsspiel angekommen ist, nee, wir gehen jetzt nochmal Shootaround, weil das war heute nichts.
Noch einen mehr und ich stehe hier ein Phrasenschwein auf.
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass zum Beispiel ein Daniel Theis so stark für seine Fehler belangt wurde, ja, wie jetzt ein Andy Obst.
Ja,
und das stimmt. Ist ganz wichtig in der Entwicklung von solchen Spielern.
Wenn wir jetzt auch über Shooting sprechen, Andy Obst ist aus meiner Sicht der beste Shooter, den die Bayern im Kader haben.
Das ist der beste Shooter der Liga.
Ja. Dann hast du kein Shooting auf dem Feld, wenn du den besten Shooter der Liga da hast, aber nicht aufstellst. Ist aus meiner Sicht auch in diesem Problem. Hat sich Trinkieri vielleicht sogar zurückentwickelt in seinen 2 Jahren bei den Bayern?
Ich finde, das kann man alles nicht so absolut sagen. Ich glaube, Andrea Trinkieri hat einen gewissen Block von Spielern in dieser Mannschaft, denen er vertraut, und einen gewissen Block von Spielern in dieser Mannschaft, denen er nicht vertraut. Einer der Spieler, denen er nicht vertraut, ist Andy Obst. Und ich glaube, da läuft immer wieder der Horrorfilm vor seinen Augen ab, was so gegen, keine Ahnung, ZSKA Moskau früh in der Saison passiert ist, wo Andy Obst irgendwie einen Switch bekommt oder in einem Switch involviert ist in so einer Fastbreak-Situation und dann muss er irgendwie gegen Tonico Shengelia verteidigen und dann ist es oh und aus dem Weg. Ich finde, Andy Obst hat wirkliche Schritte nach vorne gemacht. Ich fand, der hat sich gestern auch wieder ganz gut gehalten im Post im 1 gegen 1. Der ist immer noch kein guter Verteidiger, würde er wahrscheinlich auch lang nicht sein. Nur ist ein Shishko nicht besser, hat gestern auch nicht gespielt. Auch die großen, die Big Men bei Bayern, die offensiv dir gar nichts geben, wie Nothello Hunter, auch der ist gestern verbrannt worden bei jedem Switch gegen Parker Jackson Cartwright oder auch gegen Jeremy Morgan. Es ist halt immer eine Abwägung von Alternativen und mir ist die Abwägung ein bisschen zu kurz aktuell. Ob das unbedingt dafür spricht, dass Andreas Trinkieri sich jetzt zurückentwickelt hat, weiß ich nicht, weil das, was der in der Barcelona-Serie gemacht hat, war besonders. Das, was er in der Chemnitz-Serie gemacht hat, war super. Wir dürfen das ja auch nicht vergessen. Ne? Chemnitz, der Angstgegner, und alle hatten, oh, Chemnitz gewinnt das möglicherweise. 3-0 Sweep, Beatdown, keine Chance. Auch da hat alles gepasst. Es sind halt jetzt diese letzten beiden Spiele, wo dieser Mannschaft so ein bisschen die Energie ausgeht. Und ich glaube, da geht es, man muss das gar nicht so sehr, man muss jetzt nicht den Abgesang starten auf die Bayern. Und man muss jetzt auch nicht sagen, Andrea Trinkieri ist auf einmal ein schlechter Coach. Zumindest nicht sportlich. Es ist halt nur so, dass sich diese Art und Weise im Umgang mit der Mannschaft, glaube ich, irgendwann auswirkt auf deinen mentalen Zustand, dass du nicht mehr kannst.
Ich wollte gerade sagen, es bleibt halt gerade so ein bisschen der Eindruck, dass, also ich bin da ganz bei dir, man darf einfach keinen Abgesang jetzt starten, weil die Bayern haben noch ein Spiel 5. Und wenn die ins Finale kommen, dann ist übrigens auch alles möglich.
Und,
ne, das muss man mal so sagen.
Die Bayern sind in Spiel 5 auch der Favorit, das muss man auch dazu sagen.
Das kann ja dann auch aus der Mannschaft kommen. Aber es bleibt der Eindruck, dass die Müdigkeit, die gerade da ist, die ist körperlich und vor allem mental, dass die schon von Trainerseite aus verschuldet
ist. Auch mitbedingt auf jeden Fall, ja.
Ja, also da gab es ja auch, wo wir die ganze Zeit diese Euroleague-Serie, dieses Viertelfinale gegen Barcelona ansprechen, vor Spiel 5, gab es da in die andere Richtung ganz ähnliche Diskussionen, wo es hieß, die Bayern werden das Ding gewinnen. Barcelona hat die viel bessere Mannschaft, aber die spielen quasi gegen ihren Trainer. Die wollen einfach, die wollen, dass die Saison vorbei ist. Die wollen sich von Sarunas Jasikevicius nicht mehr anbrüllen lassen. Das ist ja auch so ein Typ, also der ist ja viel extremer als ein Trinkieri, glaube ich, was der mental macht mit den Spielern. Also da kriegst du ja wirklich nur auf die 12 bei dem. Und da gab es viele Stimmen, die gesagt haben, die Mannschaft will einfach, dass die Saison aufhört. Die wollen kein einziges Spiel mehr unter diesem Coach. Du hast gesehen, was passiert ist. Die Mannschaft hat die Bayern bezwungen. Das kam aus der Mannschaft raus. Sie waren dann besser. Und das kann jetzt bei den Bayern auch passieren. Aber ich glaube, du merkst dann eben in diesen Serien, dass solche Trainer schon einfach dafür sorgen, dass Mannschaften mentale Probleme kriegen, weil das irgendwann, auch wenn du mit anderen Profis sprichst, die mal unter diversesten Trainern dieser Art gespielt haben, die sagen, irgendwann kommst du in die Kabine, du willst da eigentlich nicht mehr rein, du würdest dich am liebsten einfach nur auf die Couch legen und dich unter deiner Decke verkriechen, weil du mental am Ende bist.
Jetzt, da wir drüber reden und ich da nochmal drüber nachdenke, ist vielleicht der Punkt auch tatsächlich, ich weiß, das ist jetzt nur eine Theorie, aber Daniel Theiss zum Beispiel war 24, 25, als er unter Andrea Trinkieri in der BBL gespielt hat. Darius Miller war recht jung. Diese Spieler, die er jetzt in seinem Kader hat, sind keine jungen Spieler zu den allergrößten Teilen. Und wenn du als Othello Hunter deine ganze Karriere auf Euroleague-Level spielst, unter allen möglichen Coaches, mit allen möglichen Erfolgsleveln, und dann kommt irgendwie im 16. Jahr deiner Profikarriere so ein Coach um die Ecke und...
Wobei ich finde, Hunter kriegt nichts ab. Also Hunter ist einer, der relativ in Ruhe gelassen wird. Sagt Trinkieri auch immer so, was soll er bei dem groß machen? Das ist ein Veteran, der hat alles erlebt. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, DeSean Thomas, der wird sich denken, dann schrei mich halt an. Ich krieg nächste Saison sowieso irgendwo, ob hier oder woanders, einen gut dotierten Euroleague-Vertrag.
Die sind alle nicht mehr so prägbar. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wer war denn dieser Coach, auch in der BBL eine Zeit lang? Mir fällt es bestimmt wieder ein. Der hatte immer nur ganz junge Spieler und hat dann da auch ziemlich erfolgreich... Ich weiß nicht, an wen ich gerade denke. Und dann hat er eine Saison mal einen älteren Kader. War das Leibniz bei Ulm? Dann in der letzten Saison wurde der Kader da auf einmal älter und alle dachten sofort, dass so, okay, jetzt mit dem Kader, so was der aus den jungen Kadern vorher rausgeholt hat, mit dem Kader, wo schnallt euch an, Meisterschaft. Und dann guckt man so in der Mitte der Saison auf einmal nach oben, oh, Zehnter. Weil das halt zwei sehr unterschiedliche Arten von Kadern sind, die sehr unterschiedlich betreut werden müssen. Veterans müssen anders betreut werden als ganz junge Spieler, die du nur so zurechtpeitschen musst irgendwie. Und DeSean Thomas ist auch 30. Ne? Corey Walden ist 30. Darren Hilliard ist an die 30. Die kannst du jetzt nicht mehr mit Anbrüllen davon überzeugen, dass sie jetzt einen anderen Stil vom Basketball spielen. Eher ist die Gefahr da, dass die dann abschalten. Und Augustin Rubit zum Beispiel, gestern gute offensive Addition, hat eine gute erste Hälfte gespielt offensiv. Aber mir kann keiner sagen, dass der 100% locked in ist, wenn ich ihn beim Defensiv-Rebound sehe. Wenn ich ihn sehe, wie er mit hängenden Schultern bei jedem Dreier dasteht und dann so halbgares Boxout und keine Defense, wenn er gegen einen Mann rausgeswitcht ist. Mir kann niemand erzählen, dass der Typ mental 100% auf diesen Moment eingestellt ist. Und nicht zumindest mit so einem halben Prozent denkt, oh, dieses Jahr Ibiza. Oh.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber was ist dann die Lösung, blöd gesagt, für die Bayern nach der Saison? Kader umstrukturieren, jung strukturieren, was sie eigentlich mit Trinkieri auch machen wollten. Was mit Šiško in der ersten Saison zumindest irgendwie so gewirkt hat, als würde es klappen. Oder tatsächlich coachmäßig eine neue Richtung gehen und sagen, ja gut, Trinkieri... 2 Jahre, gut, einen Titel nehmen wir mit, aber so viel bleibt nicht von dir, wir müssen umstrukturieren. Was wäre aus eurer Sicht, glaube ich, das Sinnvolle für den FC Bayern Basketball?
Finde ich mega schwer zu sagen. Also im Endeffekt muss der Club entscheiden, ist Trinkieri der richtige Trainer oder nicht. Ich kann es nicht beantworten. Ich bin insgesamt schon ein Fan von Andrea Trinkieri, auch wenn ich gewisse Schwächen bei ihm sehe, vor allem dieses Zwischenmenschliche und eben sein Nicht-Fable, sage ich mal, für ganz junge Spieler. Es ist wahnsinnig schwierig. Also ich glaube, sie müssen vielleicht auf den Spielerpositionen schauen, dass sie wieder mehr Typen reinkriegen. Das wäre jetzt für mich mal so das Auffälligste. Um es kurz zu
machen. Ich habe eine Lösung.
Du hast eine Lösung? Ich bin gespannt.
Andrea Trinkieri Assistenzcoach für Dennis Wucherer. Dennis Wucherer ist der Klinsmann. Das ist der Kerl. Das ist der nette Typ, Players-Coach. Er sagt, ey Leute, lasst doch heute Abend mal ein Bier trinken gehen, alle zusammen.
Weißt du, dass Andrea Trinchieri in seiner Zeit als Assistenzcoach mal Dennis Wucherer vom Flughafen abholen musste?
Yes, das weiß ich. Bei
Mailand.
Ja, genau.
Irre.
Ja, ja.
Da war Trinchieri Vierter oder Fünfter.
Ich weiß auch, dass Andrea Trinchieri mal, oder das ist angeblich, glaube ich, das ist nie hundertprozentig bestätigt worden. Ich weiß aber auch, dass Andrea Trinchieri den Assistenztrainer-Job wohl bei den San Antonio Spurs ausgeschlagen haben soll. Also ich bin mir nicht so sicher, wenn er unter Popovic nicht Assistent sein wollte, ob dann Dennis Wucherer, ob das dann eher funktioniert. Natürlich ist das ein, also für alle, die jetzt nicht so tief im Thema sind, das ist ein Vorschlag von einem verrückten Mann, der keinen Sinn ergibt. Aber hear me out. Dennis Wucherer ist der Klinsmann in dieser Gleichung. Das ist der Typ, der die Spieler mal mitnimmt, so Kaffee, mal Radfahren irgendwie im Westpark, mal so ein paar Bonding-Exercises. Und Andrea Trinchieri kann in seinem Keller sitzen und sich überlegen, was er gegen die Flex-Action vom FC Barcelona macht.
Ich finde die Idee überragend. Also ich finde die Idee tatsächlich überragend. Wir hatten Dennis Wucherer auch als Experten ein paar Mal bei uns dabei und ich kann mir ihn in dieser Rolle wahnsinnig gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob er in die Rolle zurückgehen würde als Co-Trainer, weiß ich nicht. Vielleicht mit der Perspektive Euroleague und so dann schon, aber was machen wir mit jetzt Desmond Green als Co-Trainer?
Ich meine es ja andersrum. Ich meine, Wucherer wird Headcoach.
Wucherer Headcoach. Und
Trinchieri ist der Assistent.
Ich glaube nicht, dass Trinchieri das macht, aber ich finde die Idee mit Trinchieri als Assistent sehr, sehr geil, weil dann ist er, glaube ich, auch an der Seitenlinie ein bisschen... Ja, ich sag mal, ruhiger.
Das wird
ja
nicht passieren.
Das ist natürlich absoluter Bullshit, ne? Ich kann die Arbeit von den Assistenzcoaches der Bayern nicht wirklich beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Keine Ahnung.
Ich glaube, die machen viel im Individuellen. Ich glaube auch, dass dieser Coaching-Staff bei den Bayern zu großen Teilen mitverantwortlich ist für die Jugendabteilung auch, dass die da recht viel Aufgaben übernehmen, zumindest was so individuelle Workouts angeht und so. Martin Kalou kommt da ja zum Beispiel nach, das sollte das nächste Riesentalent sein. Ja,
aber war der
sein.
Jetzt nicht auch irgendwie eine Zeit lang nicht mehr auf dem Schirm und irgendwie aus unerfindlichen Gründen nicht mehr gespielt? Und ja. Weiß
der war verletzt, wenn ich es richtig verstehe. Also ich glaube, Jan Jagler hat mal gesagt, dass der länger verletzt war, Martin Kalou. Soll eins der absolut größten Basketballtalente ever sein und so. Ich habe den aber noch nicht spielen sehen.
Aber gut, was bedeutet Talent im Umfeld des FC Bayern?
Ja, gar nichts. Joshua, das bedeutet, Robieste geh nach Braunschweig und ja. Geh nach Braunschweig für 4 Jahre.
Geh irgendwo hin, wo du spielst.
Und das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Aber dieses Problem zieht sich ja durch die ganze Organisation durch. Das ist ja in der Fußballabteilung genau das gleiche Ding. Der FC Bayern München Fußball hat seine große Erfolgsphase damit eingeleitet, dass man den jungen Spielern aus der eigenen Nachwuchsmannschaft Einsatzzeit gegeben hat. Das war die Generation Alaba, Thomas Müller, ein bisschen davor noch, Schweinsteiger und so weiter und so fort. Das war der Anfang des großen Erfolgs.
Aber glaubst du, du kannst Fußball und Basketball da vergleichen?
Ich finde, Basketball ist sogar noch viel mehr eine Sportart, wo man aus der eigenen Jugend fördern muss, als beim Fußball. Fußballer findest du, speziell wenn du so ein Verein wie der FC Bayern München bist, immer gute. Basketballer, sehr, sehr gute, auf dem europäischen Markt findest du jetzt schon sehr schwer und wirst du in den kommenden Jahren noch immer schwerer finden. Die G-League bezahlt immer höhere Gehälter, immer mehr Spieler gehen auch als Karriereziel in die G-League. Die japanische Liga stockt auf, die chinesische Liga stockt auf. Die machen sich gerade so ein bisschen lächerlich auf dem Spielermarkt, die Chinesen, aber das
machen sie doch schon seit Jahren.
Ja, aber das wird sich auch verändern, ne? Also da gehen auch viele schlauere Leute hin, die das so ein bisschen umstellen werden, wenn sie dann das tatsächlich möchten. Es wird für den europäischen Basketball immer schwieriger werden und da kann man ja eigentlich nur gegensteuern mit Leuten aus der eigenen Jugend. Und dann muss man halt im Kauf nehmen, dass man vielleicht dieses Jahr keine Mannschaft hat, die ins Euroleague Viertelfinale einzieht. So wie Alba Berlin. Ne? Dieses Experiment, in Anführungszeichen, Alba Berlin. Ich glaube, viele werden davon überrascht sein, wenn dieser Kader halbwegs so zusammenbleibt, wie gut die nächstes Jahr sein werden.
Oh ja.
Die werden in der Euroleague besser sein als die Bayern. Außer die Bayern haben jetzt wirklich Hammer-Verpflichtungen. So irgendwelche Spieler, die aus der NBA fallen, wo man jetzt nicht auf dem Radar hat, dass die verfügbar sein könnten. Wo ich jetzt mal nicht davon ausgehe.
Aber kurze Frage jetzt noch, bevor wir kurz gleich zum Abschluss kommen. Ist Trinchieri der Richtige für diesen, wo du sagst, viele Spieler aus der Jugend hochziehen? Ist Trinchieri dafür der Richtige aus deiner Sicht?
Ich glaube nicht.
Weil er auf die ganz Jungen setzt aus.
Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also mir ist er den Beweis bisher schuldig geblieben, dass er wirklich junge Spieler entwickeln kann.
Okay, dann hätte ich noch eine Frage eigentlich zum Abschluss. Nämlich, Mittwoch kommt die Folge raus, wir haben Game 5. Zwei Fragen eigentlich. Bonn oder Bayern? Wer macht Game 5?
Die Telekom Baskets Bonn, meine Damen und Herren, womit meine These von Mitte der Saison, dass Thomas Isalo der beste Coach der Easy Credit BBL ist, dann auch bestätigt wäre.
Ich glaube an die Bayern. Ich glaube, das kommt dann am Ende auch, wie andersrum eben in dieser Barcelona-Serie, aus der Mannschaft. Diese qualitativ extrem starken Spieler wollen sich nicht den Einzug ins Finale nehmen lassen. Deswegen glaube ich an die Bayern.
Fürs Finale, also für die Finalserie seid ihr aber beide bei Alba.
Ja.
Ohne irgendwelche Zweifel, egal wer.
Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, wer Alba Berlin bezwingen soll. Ist dann immer die Frage, ne? Man sieht das auch in anderen Sportarten, wenn Mannschaften so wahnsinnig viel Pause haben von der Finalserie, dann denken immer alle, die sind ausgeruht und die anderen, die haben schon so viele Spiele und haben vor 2 Tagen gespielt. Ja, aber die sind dann auf dem Flow. Und dann gibt es manchmal Überraschungen vorne raus, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie der FC Bayern und wie im Zweifel auch die Telekom Baskets Bonn Alba Berlin schlagen wollen. Also, wenn es gegen Bonn geht, Hut ab vor allem, was die bis jetzt gemacht haben. Thomas Isalo ist ein sensationeller Trainer. Wenn das Finale Alba Berlin gegen Bonn heißt, dann wird diese Serie ein Sweep. 100% geht die Nummer 3-0 aus. 100%.
Ich sehe keinen Sweep.
Gegen die Bayern sehe ich, sind 3 oder 4 Spielen. Wir sprechen uns dann nochmal nach der Finalserie.
Am Done Doubting der Telekom Baskets Bonn. Das ist für mich jetzt vorbei, diese Phase. Ich dachte auch, dass nach dem 2-0 das ein Sweep wird für die Bayern in dieser Serie. Ich glaube, die haben auf jeden Fall ein Spiel drin gegen Alba. Ich glaube aber alleine schon die Ansetzung des ersten Finalspiels. Also das ist ja schon ein Schedule Loss für egal wer aus dieser Serie rauskommt. Du wirst Spiel 1 definitiv verlieren.
Ja, aber siehst du, das ist genau die Nummer, das denken immer alle.
Nee, aber du kannst nicht. Es gibt einen Unterschied, ob du Dienstag, Freitag die 3 Tage Spanne hast oder ob du Mittwochabend um 20.30 Uhr spielst und dann um 18 Uhr am Freitag wieder in Berlin.
Es ist knüppelhart, es ist absolut knüppelhart, aber ich habe so viele Fälle gesehen in diversesten Sportarten, wo Teams aus einer maximal langen Serie kamen gegen ein Team, das gesweept hatte vorher und alle haben gesagt, ja, das Team, das vorher gesweept hat, wird 100% gewinnen, weil das geht einfach nicht anders. Und dann ist die andere Mannschaft aber noch so im Flow gewesen. Und die andere Mannschaft war total rusty nach dieser Pause, dass die Mannschaft, die über die volle Distanz gehen musste, einfach noch so drin war, dass sie Spiel 1 gewonnen hat.
Ja, ich glaube, dass das dann tatsächlich ein zu kurzer Zeitabstand ist. Wenn es wirklich, es sind irgendwie 44 Stunden zwischen Spiel 5 der Serie Bayern gegen Bonn und dem möglichen ersten Finale.
Also mich würde sowieso nicht überraschen, egal wer ins Finale kommt, wenn diese Finalserie nur über 3 Spiele geht. In beiden Fällen würde es mich nicht überraschen.
Ich glaube, beide Teams würden ein Spiel holen. Wahrscheinlich für Bonn sehe ich gar keine Chance, diese Serie zu gewinnen. Bei Bayern sehe ich irgendwie immer noch eine Chance.
Eine Restchance ist da, auf jeden Fall.
Bei Bayern sehe ich schon, dass die plötzlich ihre defensive Identität finden und Alba Berlin halt einfach MMA-Style den vollen Nelson nehmen und einfach nicht mehr loslassen und einen Leberhaken nach dem anderen. Augustin Rubit hat mal ein bisschen den Ellenbogen oben. Obst,
Luke Sigma. Vladimir Lucic ist auf einmal wieder da.
Ja, genau. Das kann ich schon sehen, die sind ekelhaft genug, wenn es darauf ankommt oder haben sie oft genug gezeigt. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass die Bayern-Spieler nicht so sad darüber wären, wenn die Saison jetzt vorbei wäre.
Ich kann mir bei Bonn vor allem nach der Mentalitätsleistung in jetzt Spiel 3 und 4 nicht vorstellen, dass sie gegen, wenn sie in die Finalserie kommen, dass sie kein Spiel gewinnen. Die haben so viel Bock, da ein Spiel zu gewinnen, die...
Ja, die haben viel Bock, aber sie spielen halt dann gegen Alba Berlin.
Ja, die Seriensieg gar keine Chance.
Alba ist eine andere Maschine, ey. Ja. Alba ist... Hut ab. Also meine Prognose für nächste Saison ist, dass Alba die Euroleague Playoffs schaffen wird. Vorausgesetzt, dass der Kader halbwegs zusammen bleibt. Also klar, wenn jetzt Oscar da Silva, Maudolo, Luke Sigma und alle gehen, dann sieht das anders aus. Dann hilft dir auch ein Matissek und ein Malte Delo nicht so nur so viel weiter. Aber wenn nur einer aus dieser Spitzengruppe geht von Spielern, Markus Eriksson, weiß ich nicht, was mit dem ist, aber der hat auch schon seit 1985 kein Basketballspiel mehr.
Ja, ich glaube, solche Jungs kriegst du auch irgendwie ersetzt. Also, mega Spieler, aber ich glaube, so einen kriegst du eher ersetzt als Maudolo, als
Luke Sigma.
Ich glaube, wenn der Kern halbwegs so zusammen bleibt, ist die nächste Saison der Zeitpunkt für den Schritt. Berlin, man darf das nicht vergessen, war gegen Ende der Saison jetzt schon nicht weit weg davon, noch in diese Playoffs zu kommen mit einem wahnsinnigen Run gegen Ende der Saison. Ich glaube, das ist sehr echt. Und wenn dieser Kader so zusammenbleibt, glaube ich, dass Berlin nächstes Jahr die bessere Euroleague-Mannschaft sein wird als der FC Bayern Basketball.
Ich finde das eine steile These auf jeden Fall, vor allem nach den letzten beiden Jahren mit Bayern.
Müssen ja auch erstmal abwarten, wie der Bayern-Kader nächste Saison aussieht.
Ja, ja, klar. Also wenn jetzt die halt irgendwie, keine Ahnung, Draymond Green beendet seine NBA-Karriere überraschend und spielt jetzt bei den Bayern, dann sieht es natürlich ein bisschen anders
dann aus. Dann hast du auch kein Problem mit defensiver Identität, glaube ich.
Ja, der ist eine alleinige Idee. Boah, den würde ich gerne mal
in Europa sehen. Und dann holen sie Dennis Wucherer als Headcoach und Alex Vogel als Co-Trainer.
Alex Vogel, ja. Da wird sich Alex Vogel freuen bei dem Vorschlag.
Ja. Danke, Basti, danke, Jan, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sehen uns auf jeden Fall vielleicht in der Finalserie im Audidome.
Schauen wir mal.
Oder wir sehen uns auf jeden Fall bei der Finalserie auch in Bonn.
Wir sehen uns auch in Bonn, wir zwei, wenn sie da hingeht.
Ja, die schaue ich mir definitiv
aus dann. Beruflicher Sicht, aus rein beruflicher Sicht, drücke ich ja morgen einfach nur dem FC Bayern die Daumen.
Ich will nach Bonn.
Ich will zu Hause arbeiten.
Du hast keinen Bock auf lange Anfahrt,
oder? Ich will nach 12 Bonn. Bis 13 Minuten Arbeitsweg in den Audidome haben und nicht 5 Stunden in irgendeinen Zug steigen.
Nee, ich möchte einen Trip, so einen richtigen schönen Roadtrip. Du, Alex Vogel und ich, so ein paar, so zwei Kästen Bier.
Damit hast du mich.
Ja, siehst du. Die Frage ist, wer fährt, aber das klärt ihr, glaube ich, nicht jetzt, oder?
Der Lokführer.
Alles klar. Dann, ciao und viel Spaß bei den Finals oder bei der Finalserie.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Die Sportgondel.
Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
Sportgondel ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.